Ja, ich möchte einsteigen heute Abend mit einem Rat, den Martin Luther seinen Predigtschülern seiner Zeit gegeben hat. Er soll zu ihnen mal gesagt haben, ihr dürft über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Und daran will ich mich auch so ein bisschen halten. Das war so der Rahmen, der mir vorgegeben wurde. Und danach soll aber vor allem Raum auch für Ihre Fragen sein, denn ich will ja nicht an Ihnen vorbeireden, sondern will wirklich auch auf die Themen eingehen, die Sie interessieren. Aber vielleicht erstmal so einen kleinen Überblick geben zu dem genannten Thema. Manche von Ihnen werden das vielleicht verfolgt haben. Ende Juni jedes Jahr veröffentlichen die Kirchen, also die beiden großen Kirchen, die evangelische und die katholische, ja immer ihre Mitgliederstatistik. Und im Wesentlichen sind das seit Jahren rekordverdächtige Austrittszahlen. Im vergangenen Jahr, also für 2020, wurden jetzt die Zahlen veröffentlicht, haben knapp 500.000 Menschen die beiden großen Kirchen verlassen. Das waren so viele wie eigentlich nie zuvor. Es entspricht einer Stadt von der Größe Hannovers, wo nun ironischerweise die EKD, also die evangelische Kirche in Deutschland, auch ihren Sitz hat. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom erklärte angesichts dieser Zahlen, jeder einzelne Austritt schmerze ihn und man müsse jetzt untersuchen, was denn die Ursachen dafür seien. Dabei überraschen die Zahlen ja kaum, denn die evangelische Kirche tut seit Jahren eigentlich alles, um vor allem theologisch Konservative aus ihren Reihen zu vertreiben. Und das, obwohl es doch gerade die Konservativen sind, die vielfach das Gemeindeleben vor Ort tragen und es am Leben erhalten. Anstatt sich auf ihren geistlichen Auftrag zu konzentrieren, verzettelt sich vor allem die evangelische Kirche, die katholische zu teilen auch, aber die evangelische ganz besonders, verzettelt sie sich auf Nebenschauplätzen. Auf Nebenschauplätzen, die eigentlich mit ihrem Auftrag gar nichts mehr zu tun haben. Auch das hat dazu beigetragen, dass sich die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder seit 1950 mehr als halbiert hat. Gab es 1950 noch 42 Millionen evangelische Kirchenmitglieder, sind es jetzt gerade mal noch 20 Millionen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie sich die Zahl der Konfessionslosen entwickelt hat, dann ist das wirklich Grund zur Sorge. Denn diese Zahl hat sich im gleichen Zeitraum, also seit 1950, sage und schreibe verdreißigfacht. Gab es 1950 eine Million Konfessionslose in Deutschland, sind es jetzt mehr als 30 Millionen. Meine These für heute Abend lautet, anstatt ihren Auftrag wahrzunehmen, nämlich hinzugehen, zu taufen und zu lehren, so wie es im Missionsbefehl im Matthäusevangelium heißt, möchte die Kirche viel lieber gefallen. Deshalb biedert sie sich gesellschaftlichen Trends an und engagiert sich auf Feldern, von denen sie meint, dass die Menschen das gut fänden. Aber letztlich manövriert sie sich damit in die Bedeutungslosigkeit und schafft sich als Institution mittelfristig ab. Ich würde das im Folgenden gern an drei Themenfeldern verdeutlichen. Der erste Punkt, die Kirche krankt an ihrer Sprache. Der zweite Punkt, die Kirche opfert den Alleinvertretungsanspruch Jesu. Und ein dritter Punkt, die Kirche gibt in ethischen Debatten biblische Standpunkte auf. Zunächst mein erster Punkt. Die Kirche krankt an ihrer Sprache. Für seine Übersetzung der Bibel ins Deutsche hatte der Reformator Martin Luther den Grundsatz, Sie werden das wissen, dem Volk aufs Maul zu schauen. Er wollte, dass die Bibel, dass die Bibel so übersetzt wird, dass die Menschen sie verstehen. Und er formulierte damals, man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt fragen und denselbigen aufs Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es dann auch und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Dem Volk aufs Maul zu schauen, ist nun aber etwas grundlegend anderes, als dem Volk nach dem Mund zu reden. Dieser Eindruck drängt sich aber auf bei der Lektüre zahlreicher kirchlicher Veröffentlichungen, besonders bei der EKD. Im letzten Jahr veröffentlichte sie eine Handreichung zu geschlechtergerechter Sprache. 12 Seiten, und darin gibt sie Anregungen, wie auch in Kirchenämtern und Gemeinden gesprochen und geschrieben werden sollte. Angeführt wird etwa die Möglichkeit, Substantive durch substantivierte Partizipien zu ersetzen. Also man spricht nicht mehr von Leitern, sondern von Leitenden. Oder man spricht von Pflegekräften und nicht mehr von Pflegern, weil damit vermeintlich nur Männer gemeint seien. Und natürlich wird auch der Genderstern angeführt, der Doppelpunkt, der Unterstrich. Vielleicht haben Sie das auch schon mitbekommen, selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien ist ja mittlerweile diese Sprechpause, die man hat, gang und gäbe eigentlich, ob man jetzt heute Journal schaut oder Tagesschau. Aber die Kirche zieht eben da genau mit. Laut der Leiterin des Referates für Chancengleichheit in der EKD hat die evangelische Kirche das Anliegen, alle Menschen, also alle Menschen anzusprechen. Und sie sagte dazu, eine geschlechtersensible Verwendung von Sprache trägt dazu bei, dass das gelingt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da wirklich das Ohr am Puls der Zeit hat, denn wenn ich solche Vorschläge lese, werde ich eher zum Leidenden. Denn hier wird der deutschen Sprache Gewalt angetan. Und wenn ich mich so umschaue und auch andere Zeitungen lese, stehe ich mit diesem Empfinden offenbar nicht allein. Denn eine Umfrage hat jetzt ergeben, dass nicht einmal ein Viertel der Deutschen etwas von dieser vermeintlich geschlechtergerechten Sprache hält. 44% lehnen sie eindeutig ab und der Rest hat keine Meinung dazu und sagt, es ist mir eigentlich egal. Für sprachlich nicht weniger problematisch halte ich ein weiteres Thesenpapier, das die EKD ebenfalls im letzten Jahr veröffentlichte. Es beinhaltet 11 Leitsätze zur Weiterentwicklung der Kirche. Auf 15 Seiten wird in geschwollenen Formulierungen erklärt, was man angesichts der dramatischen Austrittszahlen zu tun gedenke. Das Problem, wenn man dieses Papier liest, so redet kein Mensch. Das versteht auch kein Mensch. Und genau deshalb sollte auch die Kirche so weder reden noch schreiben, wenn sie Leute mit ihrer Botschaft erreichen möchte. Sie müssen jetzt ganz tapfer sein, ich gebe Ihnen mal eine kleine Kostprobe. Ich zitiere aus diesem Papier. Zukünftig wird missionarisches Handeln gefördert, das partnerschaftlich, dialogisch und situativ vorgeht. Sprachfähigkeit, Dialogbereitschaft und ein authentisch gelebter Glaube sind für ein kommunikatives Handeln der Kirche unerlässlich, das wahrheitsfindend und glaubensfördernd wirkt und Teilhabe ermöglicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie es verstanden haben. Davon abgesehen, ob man das jetzt inhaltlich verstanden hat, situativ und Teilhabe und so weiter, dieser Satz hat 23 Wörter. Man sagt so in der Sprachforschung eigentlich, damit man eine Botschaft versteht, sollte ein Satz nicht mehr als 12 Worte haben. Besser sind 9. Also die Deutsche Presseagentur, DPA, sagt eigentlich nur Hauptsätze und nicht mehr als 9 Worte. Wenn man jetzt die Zeitungen liest, die Bild-Zeitung zum Beispiel ist ja da auch ganz klassisch. Also die will, dass jeder das versteht, auch der, der jetzt keine Promotion abgeschlossen hat oder so. Und das sind alles Hauptsätze, ganz kurz, und es versteht jeder. Wenn ich diese Sätze lese, habe ich das Gefühl, die Kirche möchte ganz bewusst nicht, dass sie überhaupt verstanden wird mit dem, was sie hier sagt. Hinzu kommt, partnerschaftlich, dialogisch und situativ, das ist so soziologisches Gerede. Das klingt wahnsinnig klug, man sagt damit aber überhaupt nichts. Auf gut Deutsch heißt das, was die Kirche hier gesagt hat, wir wollen niemandem zu nahe treten und wollen uns jetzt schon mal entschuldigen, Wenn einige Christen tatsächlich noch behaupten sollten, es gäbe keinen anderen Weg in den Himmel als den über Jesus Christus. Für eine Institution, deren Herr von sich selbst sagte, er sei der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand komme zum Vater, denn durch ihn, dürften einem dialogischen Handeln doch deutliche Grenzen gesetzt sein. So löblich es ist, dass die EKD erkennt, wie im wahrsten Sinne des Wortes notwendig es ist, wieder zur Mission zurückzukehren, mit solchen Verlautbarungen wie hier in diesen beiden Papieren wird sie den Exodus aus der Kirche jedenfalls nicht stoppen können, zumindest nicht nach menschlichem Ermessen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Die Kirche opfert den Alleinvertretungsanspruch Jesu und das ganz besonders im interreligiösen Dialog. Denn das ist ein weiteres Themenfeld, das der EKD sehr, sehr wichtig ist, der interreligiöse Dialog, besonders im Verhältnis zum Islam. In Berlin-Kreuzberg ermöglichte die evangelische Martha-Gemeinde Muslimen während ihres Fastenmonats Ramadan freitags in ihrer Kirche zu beten. Der Grund, die Kirche sei größer als die Moschee und man könne dort auch die Abstandsregeln einhalten. Das alles, ja, ist so eine Geschmackssache, muss man auch gar nicht schlimm finden. Ich tue es, aber gut. Was der Sache die Krone aufsetzte, ist das, was die Gemeindepfarrerin dann gesagt hat. Sie nahm an diesem Gebet teil, Ramadan, an diesem Freitagsgebet und sagte danach, mich berührt immer der muslimische Gebetsruf sehr. Der geht bei mir durch die Ohren ins Herz und führt bei mir dazu, mich mit der höchsten und tiefsten Wirklichkeit zu verbinden. Sagt sie als evangelische Pfarrerin über das muslimische Gebet. Vielleicht zur Erinnerung, der islamische Gebetsruf, Sie werden das wissen, beginnt ja mit den Worten, Allah ist am größten. Für mich ist dieses Bekenntnis in einer evangelischen Kirche ein Affront. Denn wir müssen uns ja fragen, wäre es umgekehrt denkbar, in einer Moschee das christliche Glaubensbekenntnis zu sprechen. Dort zu sagen, ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Für Muslime ist das Blasphemie, weil Gott keinen Sohn hat. Und umgekehrt ist es aber möglich, dass Muslime in einer Kirche ihr Gebet sprechen. Ich denke, hier ist es einfach wichtig, dass wir als Christen auch klar machen, dass Christen und Muslime eben nicht zu demselben Gott beten. Das ist heute nicht besonders populär. Das wird gern eingeebnet, man redet einfach von Gott, da kann sich jeder irgendwie zurechtfinden und das ist schon okay. Aber der Gott, den wir Christen anbeten, hat sich in Jesus Christus offenbart und hat sich durch ihn persönlich ansprechbar gemacht. Er wendet sich uns Menschen liebevoll zu und vergibt uns. Dagegen ist der Gott des Islam ein ferner und unergründlicher. Zugegeben, die Martha-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg mag vielleicht ein eher extremes Beispiel sein, aber sie ist eben bei weitem kein Einzelfall. Gerade jetzt im Juli fand in Berlin wieder ganz groß der Christopher Street Day statt, ist ja mittlerweile in allen größeren Städten, findet er statt und wird da gefeiert. In Berlin ist das Besondere, dass die Kirche immer ganz vorn mit dabei ist. Und es gab auch da natürlich einen Gottesdienst, nicht irgendeinen, sondern einen interreligiösen Gottesdienst in einer evangelischen Kirche. Und auch da nahmen Muslime mit dran teil, die dort das muslimische Glaubensbekenntnis sprachen. Ich erwähne das, um einfach zu zeigen, ich habe hier keine Beispiele rausgesucht, die aus Versehen mal irgendwo stattgefunden haben, sondern das sind wirklich Sachen, Berlin ist da immer Vorreiter, aber das gibt es auch in anderen Kirchen, wo das mittlerweile völlig normal ist, dass man sagt, es ist doch viel wichtiger, dass wir uns mit den anderen Religionen verstehen, als dass wir unsere zentralen Glaubensinhalte bekennen, auch wenn die nicht übereingehen mit anderen. Dass Kirchen zugunsten einer Annäherung der unterschiedlichen Religionen bereit sind, ureigene Glaubensüberzeugungen aufzugeben, ist eben leider gar nicht neu. Bereits im Jahr 2015, also vor 6 Jahren, veröffentlichte die Evangelische Kirche im Rheinland eine Arbeitshilfe mit dem Titel Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen. Darin sprach sich die immerhin zweitgrößte EKD-Gliedkirche vor dem Hintergrund, damals 2015, vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise, gegen eine gezielte Mission unter Muslimen aus. Und jetzt, das war damals die Formulierung, die fand ich so irre, die Argumentation war, man dürfe den Flüchtlingen nach ihrer Heimat nicht auch noch ihren Glauben nehmen. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Als hätten wir die Heimat genommen, als wollten wir ihnen den Glauben wegnehmen und deswegen doch am besten auch gar nicht vom eigenen Glauben sprechen. Und die Autoren dieses Papiers gingen sogar noch weiter und stellten den Absolutheitsanspruch des Christentums, also den Absolutheitsanspruch Jesu, muss man ja letztlich sagen, in Frage. Und sie formulierten, in gleicher Weise ist es an uns Christen zu fragen, ob die Offenbarung in Jesus Christus notwendig bedeutet, dass Gott eine Beziehung zu Menschen aller anderen Religionen an ein ausdrückliches Bekenntnis zu Christus bindet. Dass man das als neutraler Bürger so sagt, damit hätte ich überhaupt keine Last. Aber wenn das eine Kirche sagt, deren Auftrag es ja ist, Christus zu verkündigen, dann kommen wir hier wirklich an einen Punkt, wo es zumindest Gesprächsbedarf gibt. Ähnliches hören wir wieder aus der Berliner Kirche. Der damalige Bischof Markus Dröge erklärte 2016 angesichts des anhaltenden Flüchtlingszustroms: Wir wollen nicht strategisch geplant Andersgläubige überzeugen, dass unser Glaube der wahre ist. Also ein Bischof sagt, ich möchte Menschen nicht davon überzeugen, dass der christliche Glaube der wahre ist. Ich denke, das kann man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja in etwa so, als würde ein Vorstandsmitglied von Mercedes sagen, es ist mir eigentlich völlig egal, was Sie für ein Auto fahren. Mercedes müssen Sie nicht unbedingt fahren, Sie können auch Toyota oder VW kaufen, ist völlig egal. Ich meine, so einen Vorstandsmenschen würde man doch sofort rauswerfen. Der wäre weg, weil das einfach nicht geht. In der Kirche kann ein Bischof sowas sagen, und es passiert überhaupt nichts. Es gibt auch keinen Widerspruch. Und ich denke, Aussagen wie die der Rheinischen Kirche oder eben des früheren Berliner Bischofs Dröge sind so ein Zugeständnis an eine Art neuer Zivilreligion. Und diese neue Zivilreligion hat genau 2 Glaubensgrundsätze. Der erste ist unbegrenzte Toleranz und der zweite ist absolute Diskriminierungsfreiheit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist. Ich meine, man kann ja heute niemanden schlimmer treffen, als wenn man sagt, okay, du bist ein Rassist. Ja? Oder ich fühle mich angegriffen in irgendwas. Das ist das absolute Totschlagargument. Da kann man auch nichts mehr machen. Und das ist genau das, was diese neue Zivilreligion eben auch hat. Alles sollte gleich sein. Alles ist gleichgültig. Und es ist eben so, ne? Das Wort, wenn alles wirklich gleichgültig ist, dann ist auch alles gleichgültig, dann ist es egal. Und das bedeutet eben, dass der Wahrheits- und Absolutheitsanspruch von Religionen unter den Verdacht von Intoleranz gerät und von Diskriminierung. Religiöse Wahrheit in einem absoluten Anspruch darf es so nicht mehr geben. Und das kommt eben nicht überein mit dem Wort Jesu, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein Absolutheitsanspruch und das müssen wir uns einfach klar machen. Und da rumzueiern, hilft überhaupt nicht weiter. Es ist nur leider genau das, was in den Kirchen immer mehr passiert. Oder ein weiteres Beispiel. Einige von Ihnen oder die meisten von Ihnen werden sicherlich auch den Neubau des Berliner Stadtschlosses verfolgt haben, wo früher der Palast der Republik stand. Und jetzt steht da, ja, so halb schön, dieses Stadtschloss wieder. Und da gab es ja eine riesige Debatte um die Inschrift, die unter dem Kuppelkreuz zu sehen ist. Ich zitiere die mal kurz. Und zwar steht dort geschrieben, also originalgetreu wieder dort angebracht: Es ist kein ander Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, dass im Namen Jesu sich beugen sollen allen derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und nun kann man sich vorstellen, dass das nicht allen gefällt. Berlin ist ja sowieso so ein bisschen anders als viele andere Städte. Dass es da einen Aufschrei gab, das ist nicht überraschend. Da würde ich auch sagen, völlig okay. Was aber überraschend und für mich eigentlich erschütternd war, dass die Kirche sich zu dieser Kritik, die es gab, es hieß ja, die Inschrift muss weg. Da kommt was anderes hin, die sei nicht neutral, das sei diskriminierend anderen Religionen gegenüber, dass die Kirche es nicht geschafft hat, sich dazu zu äußern und mal zu erklären, warum diese Inschrift vielleicht doch richtig dort ist und dass es gut ist, eine Instanz über sich zu haben und sich selbst nicht als die Letzte zu sehen. Die Kirche hat nichts gesagt, sie hat geschwiegen. Und das ist das, was ich wirklich erschütternd finde. Denn ich denke, eine Kirche, die ihre Glaubensinhalte und letztlich ja sich selbst damit so sehr relativiert, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn nur noch jeder vierte Deutsche, 24%, der Aussage zustimmt, die Kirchen sind von zentraler Bedeutung für die Gesellschaft. Also 3/4 der Deutschen sagen letztlich, es ist für das gesellschaftliche Zusammenleben völlig egal, ob es die Kirchen gibt oder nicht. Und das sollte einem schon zu denken geben, auch wenn viele der 3/4 wahrscheinlich gar nicht genau wissen, was im gesellschaftlichen Zusammenleben den Kirchen oder dem christlichen Glauben alles zu verdanken ist. Aber wenn 3/4 sagen, es ist egal, dann sollte nicht nur die Kirche drüber nachdenken, sondern wir alle. Und ich komme zu meinem dritten Punkt. Die Kirche gibt in ethischen Debatten biblische Standpunkte, zentrale biblische Standpunkte auf. Hier geht es vor allem um die Ethik. Ich möchte da 3 Beispiele nennen. Das erste: Im Juni 2017 hat ja der Bundestag die sogenannte Ehe für alle mit sehr großer Mehrheit verabschiedet. Das war nicht überraschend, das war zu erwarten und das war, denke ich, auch nicht aufzuhalten. Was hingegen überraschend war, dass längst bevor die große Politik sich mit der Ehe für alle befasst hat und diese Abstimmung hatte, dass bereits 4 Landeskirchen Fakten geschaffen hatten, indem sie die Trauung gleichgeschlechtlicher Partner quasi erlaubt haben, ohne dass überhaupt jemand danach gefragt hatte. Es waren alles westdeutsche Landeskirchen, wenig überraschend, aber besser macht es das auch nicht. Dass die Kirchen damit gerade 2017, ja, das war das Jubiläumsjahr der Reformation, 500 Jahre, und da war man ja ganz stolz, wir machen das ökumenisch, wir machen das zusammen mit den katholischen Glaubensgeschwistern, dass man mit dieser Entscheidung, Ehe für alle, Segnung, Trauung gleichgeschlechtlicher Paare, einen Bruch in der Ökumene hingenommen hat, das muss den Kirchen natürlich klar gewesen sein. Und es ist interessant, in wie kurzer Zeit sich ja auch kirchliche Verlautbarungen nahezu komplett ändern. Ich habe nochmal nachgesehen, was die EKD 1996 zur Ehe gesagt hat, also 20 Jahre vorher. Da sprach sie noch völlig anders. Damals formulierte der EKD-Ratsvorsitzende Klaus Engelhardt in einer Orientierungshilfe, die hatte damals den Titel Mit Spannungen leben. Da ging es eben auch um gleichgeschlechtliche Beziehungen und wie sind die einzuordnen im Vergleich zur Ehe zwischen Mann und Frau. Und er schrieb damals: Aus der Sicht des christlichen Glaubens sind Ehe und Familie die sozialen Leitbilder für das Zusammenleben von Menschen unter dem Aspekt der Sexualität und Generativität. Und jetzt kommt es, die Institution Ehe muss heterosexuellen Paaren vorbehalten bleiben. Das war 1996, das war nicht 1950. Und jetzt, 20 Jahre später, alles hinfällig. Alles hinfällig. Ein zweites Beispiel, das Thema Lebensschutz. Auch da entfernt sich die EKD ja zunehmend von der Bibel. Ganz konkret würde ich sagen, da vom fünften Gebot, du sollst nicht töten. Seit 2002 veranstaltet der Bundesverband Lebensrecht ja jedes Jahr einen Marsch für das Leben. Einige von Ihnen werden ihn kennen. Der findet nächstes Wochenende, also nächsten Samstag, wieder in Berlin statt. Und daran nehmen Christen teil, die sich halt für den Schutz des Lebens am Anfang und am Ende einsetzen. Also den Schutz ungeborener Kinder, wie aber auch alter und kranker Menschen am Lebensende. Und letztes Jahr ist nicht repräsentativ, da waren 3.500 Leute dabei, was natürlich an Corona lag. In den anderen Jahren waren es oft 7.000, 8.000 Menschen. Und was aber auch bezeichnend ist, in den vergangenen Jahren eine Konstante war immer, dass sich Vertreter oder Spitzenvertreter der Kirchen dort total zurückgehalten haben. Also von der Berliner Kirche sowieso. Dort durften die Teilnehmer des Marsches, also ich habe selbst daran teilgenommen, und es gab den Wunsch, zum Abschluss einen Gottesdienst im Dom zu feiern. Und das wurde verwehrt mit der Begründung, nein, man wolle sich nicht mit radikalen Lebensschützern gemein machen und deswegen stehe der Dom für so etwas nicht zur Verfügung. Ich meine, da muss man sich alles auf der Zunge zergehen lassen. Ich könnte Ihnen jetzt viel nennen, was es sonst für Veranstaltungen im Berliner Dom gibt. Ich verzichte darauf. Man muss löblich sagen, dass die Sächsische Kirche zumindest in den letzten Jahren auch immer Grußworte zum Marsch geschickt hat. Aber ansonsten ist es eben etwas, was die Kirche eher als störend empfindet. Wenn es um Themen im Vergleich dazu wie Klimaschutz, Seenotrettung oder das Flüchtlingslager auf Moria geht, befinden sich die Landeskirchen gefühlt in einem Überbietungswettbewerb, wer zuerst etwas dazu sagt und wer die steilste These bringt. Also wenn ich danach gehe, was bei uns jeden Tag an Pressemitteilungen aus den Landeskirchen eingeht, die sind manchmal an Nichtigkeiten kaum zu übertreffen, aber es hat halt jeder was dazu gesagt. Und wenn es aber um Sachen geht, wie eben den Marsch für das Leben, schweigen. Da kommt nichts. Und selbst auf Anfrage bekommt man nur ganz schmallippige Antworten. Sie haben das vielleicht letztes Wochenende mitbekommen, da war ja der ZDF-Fernsehgottesdienst, der ja auch mit sehr viel Gebührengeldern finanziert wird, wurde ja aus Palermo übertragen, wo der EKD-Ratsvorsitzende gepredigt hat, den ich übrigens als Menschen, dass hier nichts falsch rüberkommt, ich schätze ihn als Menschen sehr, ist ein sehr gewinnender Mensch, aber er hat halt sein Thema und das ist Flüchtlingsrettung, Seenotrettung. Und dass ein ganzer Gottesdienst dazu quasi, also ich würde sagen, missbraucht wird, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Und ich denke, dass man sich da im Vergleich dann für den Lebensschutz so wenig einsetzt, das ist beschämend für eine Kirche, die ja weiß, dass jeder Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass das eben auch für ungeborene Kinder gilt. Und ich komme zu einem dritten Punkt, das ist das Thema Sterbehilfe. Sterbehilfe war ja lange Zeit in Deutschland ein Tabu. Aber auch das scheint allmählich zu bröckeln. Es war der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, der da als erstes vorpreschte. In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, jeder Mensch habe doch das Recht auf Selbsttötung. Und ich zitiere ihn, es kann Situationen geben, in denen ein gläubiger Mensch, der an das Heil in Jesus Christus und das ewige Leben glaubt, sagt, das ist für mich der richtige Zeitpunkt, aus diesem Leben zu scheiden. Auf die Frage dann, ob Ärzten erlaubt werden sollte, ein tödliches Medikament zu verschreiben, antwortete er, ja, genau über diesen Punkt sollten Gesetzgeber und Ärztekammer sprechen. Dass das ein Thema ist, das absolut besprochen werden muss, steht völlig außer Frage. Die Frage, die ich hier habe, ist, welche Rolle in dieser Debatte sollten da die Kirchen haben? Welche Rolle sollte da die Kirche spielen? Dass Ärzte und Gesetzgeber das anders beurteilen und dass es Situationen geben kann, Krankheit oder was auch immer, in denen man sich die Frage zumindest stellt, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Meine Frage ist wirklich, welche Rolle spielen hier die Kirchen? Und ich will damit auch hier erstmal zum Schluss kommen, um dann eben Zeit zum Austausch zu haben und für Ihre Fragen. Aber was ich versucht habe aufzuzeigen, ist, dass die evangelische Kirche für den massiven, wirklich massiven Mitgliederschwund, den sie seit Jahren erlebt, zu einem zumindest nicht unerheblichen Teil selbst verantwortlich ist. Denn anstatt sich auf ihren Kernauftrag, die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat, zu konzentrieren, verzettelt sie sich eben seit Jahren in gesellschaftspolitischen Themen. Ob das die Seenotrettung ist oder ob das die vermeintliche Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern ist, sie ist überall dabei und verpasst das Eigentliche. Und sie merkt dabei offenbar gar nicht, wie sie Teile ihrer Kernklientel verprellt. Aber sich für die Rettung von Menschen im Mittelmeer einzusetzen oder für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die gut ist, alles völlig okay. Aber das können doch ganz viele. Dafür gibt es unendlich viele Organisationen. Dafür braucht es doch die Kirche nicht. Menschen aber den Weg zum Himmel zu weisen, das kann wirklich nur die Kirche. Das ist ihr Kernauftrag. Und das sollte eben genau ihre Aufgabe sein. Und dann fände sie auch wieder mehr Gehör. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Das zeigt sich ja auch an vielen Gemeinden, die wachsen. Es ist ja nicht so, dass das überall der totale Niedergang ist. Es gibt ja viele Gemeinden, die wirklich neue Menschen dazugewinnen, die wachsen, wo Leute sagen, hey, hier finde ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Orientierung. Ja? Hier redet mal jemand Klartext mit mir und sagt mal, worum es wirklich geht. Diese Gemeinden gibt es ja, aber auf die ist man halt in der Kirchenleitung überhaupt nicht so versessen scharf. Das muss man halt auch ganz nüchtern sagen. Und ich denke, es ist gut, dass es Regionen gibt, gerade in Sachsen, ob das jetzt im Vogtland ist hier oder im Erzgebirge, die eben wirklich diese frommen Regionen sind. Ja? Und ich kann Ihnen das sagen jetzt mal aus dem Blick von Wetzlar. Wetzlar ist ja auch so ein frommer Fleck, aber eben wirklich ein Fleck inmitten von viel Nichts. Man guckt geradezu neidisch hierher und sagt, wie funktioniert das? Sachsen hat im Vergleich mit den anderen Landeskirchen, vielleicht wissen Sie das, den höchsten Gottesdienstbesuchanteil an Sonntagen. Gut, das sind auch nur 7% der Kirchenmitglieder, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Ja? Aber andere fallen da ab mit 4% oder 3%. Und wenn dann immer gesagt wird, ja, der Westen, der ist noch so volkskirchlich sozialisiert, das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Dort gehören die Leute auf dem Papier zur Kirche, aber sie gehen auch bloß nicht hin. Und hier ist es eben so, klar, hier ist es eine bewusste Entscheidung, wenn man sich taufen lässt oder wenn man seine Kinder taufen lässt, und dazu gehört, dort wird man halt getauft, weil man es immer so gemacht hat, aber man hat mit der Kirche überhaupt nichts zu tun. Ja? Und deswegen ist es gut, dass es so Regionen gibt, wie eben hier bei Ihnen, wo der christliche Glaube den Leuten wirklich noch so viel wert ist, dass sie dazu einladen, ja? Dass sie andere Außenstehende in die Gottesdienste einladen und dass es dann eben wirklich Gemeinden gibt, die auch wachsen. Und ich bin überzeugt davon, dass dieses Kirchensteuermodell ist jetzt ein ganz eigenes Thema. Wie wir das jetzt haben, das wird es auf Dauer natürlich so auch nicht mehr geben, sondern es wird so sein, dass die Gemeinden sich selbst finanzieren, wie es ja in vielen anderen Ländern ist. In den USA, die Gemeinden bezahlen ihre Pastoren selbst. Und die Pastoren verdienen nicht schlecht, weil die Gemeinden sagen, hey, uns ist es das wert, dass du hier diesen wichtigen Dienst machst. Und das ist gut. Und ich glaube, darauf wird es auch hier nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hinlaufen, aber in den nächsten Jahrzehnten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wer heute den Missionsbefehl Jesu noch hochhält und vom Absolutheitsanspruch des christlichen Glaubens nicht abrücken möchte, hat es mitunter schwer in der evangelischen Kirche und auch in der christlichen Publizistik. Das haben auch wir bei IDEA erfahren müssen. Es war so, dass wir seit den 80er Jahren von der EKD jährlich einen Zuschuss in Höhe von 132.000 Euro bekamen. Das klingt jetzt sehr viel. Man muss wissen, was zum Beispiel, einige von Ihnen werden Chrismon, das Magazin, kennen, liegt großen Tageszeitungen bei und wird ja kostenlos abgegeben. Das wird jährlich mit 4 Millionen gefördert. Ja, also das nur zum Verhältnis. Und wir hatten eben diese 132.000 Euro. Und im November 2017 bei der EKD-Synode, ich war da auch vor Ort, war auch bei der Abstimmung dabei, wurde halt einfach im Haushaltsplan, das war eine Fußnote zur Fußnote, beschlossen, dieser Zuschuss, den gibt es nicht mehr. Offiziell wurde das damit begründet, dass man gesagt hat, man wolle die Förderung evangelischer Publizistik breiter aufstellen. Klingt immer gut, breit aufstellen ist gut. Natürlich hat man seine Kontakte in der Synode und in Gesprächen wurde natürlich sehr schnell deutlich, was eigentlich das Problem war oder womit sich die EKD schwer tat. Und das war nämlich zweierlei, Idea sei theologisch zu konservativ und Idea sei wenig konstruktiv im interreligiösen Dialog, also mit dem Islam, weil wir klar gesagt haben, welche Unterschiede es gibt und dass die auch nicht eingeebnet werden können. Und das war eben vielen ein Dorn im Auge und dadurch wurde das gestrichen. Nun sehen wir unsere Aufgabe und Daseinsberechtigung bei IDEA ja darin, inhaltlich eben nicht von den biblischen Kernaussagen abzurücken. Selbst wenn Teile der Kirche, und ich habe Beispiele genannt, das tun. Und der Absolutheitsanspruch Jesu gehört für uns eben ganz zentral dazu. Da können wir nicht weg, auch wenn uns Zuschüsse gestrichen werden. Und eine Kirche, die ihre eigene Botschaft relativiert, braucht sich in meinen Augen nicht zu wundern, wenn ihr die Menschen den Rücken kehren und nichts mehr von ihr erwarten. Was es jetzt innerhalb der evangelischen Kirche brauchte, ist eben nicht eine weitere Studie, was sind die Gründe, warum sind Leute ausgetreten. Das liegt so klar auf der Hand, sondern es braucht jetzt eine geistliche Erneuerung. Und ich bin wirklich der Meinung, auf die Kanzeln sollten künftig auch nur noch Pfarrer und Geistliche, die die Aussagen des Glaubensbekenntnisses, das wir ja jeden Sonntag sprechen, die das auch wirklich für wahr halten, die das nicht einfach nur sprechen wie ein Gedicht und sagen, naja gut, ist halt so, sondern die das wirklich für wahr halten. Geboren von der Jungfrau Maria, auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. All das, das brauchen wir und Leute spüren das doch, ob derjenige, der vorne auf der Kanzel steht, das wirklich glaubt oder ob das für ihn ein Job, das klingt jetzt fast zu hart, aber ob das für ihn eben von einfach seine Aufgabe ist, die er dort ableistet. Ich denke, alle anderen, die das eben nicht können, die haben nichts zu sagen zu den zentralen Inhalten des christlichen Glaubens, nämlich dass Gott, der Allmächtige, in Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist, um sie zu retten. Aber genau das muss wieder gepredigt werden. Die Kirche muss endlich wieder Spezialist für die letzten Fragen werden. Sie muss Experte sein für die Ewigkeitsperspektive. Denn das ist das, was kein anderer den Menschen sagen kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, die ganzen anderen gesellschaftspolitischen Themen, da gibt es viele gute Leute, viele, die Ahnung davon haben, die mehr Ahnung davon haben als Kirchenvertreter. Aber diese Ewigkeitsperspektive, das ist die Kernaufgabe der Kirche und das ist das, wo sie Spezialist sein sollte. Andernfalls hat sie, und da bin ich überzeugt, zumindest nach menschlichem Ermessen, als Institution keine Zukunft. Kirche als Leib Christi wird es immer geben. Aber die Kirche als Institution, so wie sie jetzt bei uns auch in Deutschland aufgebaut ist, die wird es in den nächsten Jahren schwer haben. Denn wie schrieb einst, und damit will ich schließen, wie schrieb einst der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard, er sagte, wer sich mit dem Zeitgeist vermählt, wird früh Witwe. Und ich denke, das ist genau das, was eben auch auf unsere evangelische Kirche zutrifft. Und hier würde ich jetzt einen Punkt setzen, bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt und freue mich auch auf Ihre Fragen.